Wir sind in Hebräer Kapitel 3, Vers 12. Hebräer 3, Vers 12. Möchte jemand lesen, die Verse 12 bis 19, bitte? Danke. Also wir sind jetzt in dem Abschnitt auf unserer Gliederung, Arabisch 4, Aufforderungen auf die Stimme des Sohnes zu hören und die zweite Warnung, Kapitel 3, 1 bis 4, 13. Und dann hatten wir die Aufforderung auf den Gesandten als treuen hohen Priester, auf den zu hören, ihn zu betrachten und eine entsprechende Begründung, Vers 1 bis 6. Dann war B, warnende Aufforderungen anhand von Psalm 95, 3 Vers 7 bis 4 Vers 13. Römisch 1, Doppelpunkt, erste Warnung, verhärtet nicht eure Herzen, Vers 7 bis 19. Und da sind wir immer noch in diesem Abschnitt. Also die erste Warnung, verhärtet nicht eure, oder erste ernste Aufforderung, verhärtet nicht eure Herzen. Und dann unter dieser haben wir dann A, Doppelpunkt, der Aufruf, Vers 7 bis 11, B, Doppelpunkt, die Möglichkeit der Verhärtung, Groß C, Doppelpunkt, die Gründe für diese Warnung und Groß D, Doppelpunkt, Wiederholung der Warnung und Darstellung der Gegenmittel gegen die Verhärtung. Das heißt, jetzt wiederholt er diese ernsten Worte und er zeigt auch schon, was sind die Gegenmittel gegen Verhärtung. Also was kann man tun gegen Verhärtung? Die Verse 12 bis 15 sind ein Satz. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemand von euch ein böses Herz des Glaubens sein wird. Ist hier der entscheidende Satz, oder? Seht zu. Also gebt Acht auf euch selbst, Brüder, und auf die anderen auch. Seht zu, dass nicht in jemanden von euch, in sich selber sozusagen und in den anderen, dass nicht irgendwo in irgendeinem ein böses Herz des Unglaubens sein wird. Das Problem ist also der Unglaube, das zeigt er hier schon auf. Das Problem ist der Unglaube. Und er sagt damit, liebe Geschwister, wenn ihr zurück wollt ins Judentum, wenn ihr wirklich zurück wollt in den jüdischen Gottesdienst, dann wendet ihr euch von dem lebendigen Gott des Alten Testaments ab. Ihr meint, ihr geht zurück zum Gott des Alten Testaments. Nein, ihr wendet euch ab von diesem Gott. Wer sich ins Judentum zurückwendet, ist ein Mensch des Unglaubens, mit einem Herzen des Unglaubens, mit einem Herzen, das im begriffen ist, vom lebendigen Gott abzufallen. Wer an einen Gott glaubt, aber den Herrn Jesus Christus verwirft, der glaubt nicht an Gott. Und wenn Sie 100-mal sagen, wir glauben auch an Gott, Sie glauben nicht an Gott. Sie sind Ungläubige, obwohl sie es gar nicht zugeben werden. Aber man muss es ihnen sagen. Wenn hier ein Katholik ist, der auf seine eigenen Werke vertraut oder auf die Maria und was weiß ich, ja, und er will nicht auf Christus allein vertrauen, dann ist er ein Ungläubiger. Und wenn er 100-mal sagt, ich bin genauso gläubig wie du, ich glaube auch. Nein, er glaubt nicht. Wenn er an die Schrift nicht glaubt, wenn er nicht so glaubt, wie die Schrift es sagt, dann glaubt er nicht. Und das muss ihm gesagt werden. Du bist nicht auf dem richtigen Weg. Nicht so, wie manche sagen, ja, die Katholiken, die meinen es doch auch ernst. Und die sind doch auch, ich selber war Katholik und ich weiß, wovon ich spreche. Ich war lange genug Katholik und ich war ernsthaft genug als Katholik, sodass ich weiß, wovon ich spreche. Ich war nicht wiedergeboren und ich war nicht gläubig in dem Sinn. Wie die Bibel es sagt, war ich nicht gläubig. Obwohl ich zu Maria gebetet habe und zu Gott gebetet habe und zu Jesus gebetet habe und Vater unser nach der Reihe aufgesagt habe und Abendgebet und Morgengebet gehalten habe und beichten war beim Priester, meine Sünden bekannt habe, war ich dennoch nicht gläubig. Ich hatte keine Beziehung zu dem lebendigen Gott. Und das muss man denen sagen. Wenn man selber Katholik gewesen ist, kann man es leichter sagen, ist klar. Aber das Gleiche ist mit den Moslems. Ja, die glauben ja auch an einen Gott. Die glauben nicht an Gott. Nicht in dem Sinn, wie die Bibel es sagt. Wer Jesus Christus verwirft, hat ein Herz des Unglaubens. Er ist ein Ungläubiger. Sagt hier ganz klar, wenn ihr zurückgeht ins Judentum und brav an den jüdischen Gott glauben wollt, seid ihr Ungläubige. Die Pharisäer, die Rabbis, die besten Juden, die man anführen hätte können, die man treffen hätte können, sie sind nicht gläubig. Das liest man ja auch im Johannesevangelium, oder? Die jüdischen Führer, sie werden euch verfolgen und werden meinen, Gott einen Dienst damit zu tun. Und sie kennen weder mich noch den Vater. Und wenn sie 100-mal sagen, wir kennen den Vater, sie kennen ihn nicht. Das ist wichtig, dass wir ihnen das auch sagen. Du kennst Gott gar nicht. Du kennst Gott nicht wirklich. Das sagt die Schrift. Ja, darf man das? Darf man urteilen über einen anderen Menschen, wenn er sagt, dass er Jesus Christus nicht so glauben will wie die Bibel, wenn er nicht so glauben will, wie die Bibel es sagt, wenn er nicht an die Heilige Schrift glaubt, wenn er das klar zugibt, dann darf man ihm das sagen. Dann bist du nicht ein Gläubiger. Das ist ganz schön hart für jemanden, aber es ist gesund. Wenn man eine Beziehung hat zu ihm, dann ist es natürlich besser, dann kann man mit ihm weiter im Gespräch bleiben. Also, jetzt werden drei Dinge genannt, die die Hebräerchristen tun sollen, damit sie sich nicht verhärten und damit andere sich nicht verhärten. Das eine ist in Vers 12 am Anfang, das andere ist in Vers 13 und das andere ist in den Versen 16 bis 19. Was ist es in Vers 12? Was sollen sie tun? Auf sich, bitte? Ja, sie sollen untereinander sich, dass nicht jemand in ihnen, von ihnen ein böses Herz hat, sollen sie aufeinander sehen, oder? Zusehen, sie sollen zusehen, dass nicht jemand in jemandem ein böses Herz ist, sich selbst beziehungsweise im Bruder, ja? In dem anderen. Das Zweite, was sollen sie noch tun? Das ist jetzt, bitte? Einander, ja, zurufen, aufrufen, zureden, ermuntern. Es kann sogar flehen heißen, bitten. Jeden Tag, solange es heute heißt. Damit niemand verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Also das ist das Zweite. Und das Dritte dann in den Versen 16 bis 19. Oder oder eigentlich 15 bis 19, ja. Sie sollen, am Ende kommt es klar raus, oder? Die Israeliten, sie sollen sich das zum Beispiel nehmen und schauen, die konnten deshalb nicht eingehen, weil sie ungläubig waren, im Ungehorsam ungläubig waren. Das heißt also, man soll sich hier ein Beispiel nehmen an den Leuten im Alten Testament, die nicht gläubig waren, und soll so nicht so sein wie die. Das heißt also erstens, seht zu, zweitens, ruft einander auf, drittens, nehmt euch Israel zum negativen Beispiel, macht es nicht so wie sie. Eins könnte man noch hinzufügen, Vers 14 habe ich eigentlich ausgelassen, könnte man auch noch hinzufügen, was steht in Vers 14, was sollen sie da tun? Festhalten, bis zum Ende festhalten. Vier Dinge. Vers 14, also, sehen wir uns diese ganz kurz an. Das Erste, seht zu, dass nicht in jemand von euch ein böses Herz des Unglaubens ist. Unglaube, das ist die Sünde, um die es hier geht. Unglaube, ein ungläubiges Herz haben. Das ist übrigens etwas Beständiges. Ein ungläubiges Herz haben, das ist nicht etwas, was ich gerade in einer Sekunde tue und dann wieder lasse. Das ist ein ungläubiges Herz haben, das ist etwas, was sich entwickelt hat, was für längere Zeit entstanden ist und jetzt ist es so geworden. Das ist nicht ein einmaliges Stolpern in irgendeine Sünde, darum geht es gar nicht, sondern das ist ein bewusster Widerstand gegen Gott, der sich aufgebaut hat. Das griechische Wort für Unglaube, da wird auch dieser Begriff verwendet, Ungehorsam, im Unglauben Ungehorsam. Das kommt hier vor in Vers 18. Die im Unglauben ungehorsam waren. Das ist ein bisschen kompliziert übersetzt oder ein bisschen holprig übersetzt. Das stimmt, aber das Wort heißt das. Das Wort heißt nicht nur einfach ungehorsam sein, das Wort heißt im Unglauben ungehorsam sein. Das heißt, der Ungehorsam besteht darin, dass man nicht glaubt. Im griechischen apatheia. Dass nicht jemand in jenem von euch ein böses Herz des Unglaubens sein wird, das im Abfall begriffen ist von dem lebendigen Gott. Sondern ruft einander auf. Wer soll aufrufen? Wer? Also was sagt der Text? Wer soll aufrufen? Bitte? Die Brüder, die Schwestern, Brüder, alle, ja? Die Geschwister. Wenn Brüder steht, meint die Bibel Geschwister. Das wisst ihr schon, das wissen Sie schon. Die Geschwister sollen einander aufrufen. Untereinander. Ruft euch selbst auf. Untereinander. Wartet nicht, bis der eine dem anderen irgendwie sowas sagt, sondern das ist sehr wichtig. Es gibt Leute, die gehen einen gefährlichen Weg. Und jeder wartet, bis irgendeiner mal kommt und ihm das sagt, das sollten unsere Ältesten hingehen und dem das mal sagen. Nein, dann geh du hin und sag es ihm. In Liebe, aber sag es ihm. Wann? Jeden Tag. Jeden Tag. Das heißt, diese Christen haben sich offensichtlich jeden Tag gesehen. Oder es gab jedenfalls die Möglichkeit, sich jeden Tag zu sehen. Es gibt ja manche Geschwister, die haben nicht mal die Möglichkeit, sich jeden Tag zu sehen. Die wohnen so weit auseinander, die sehen sich nur jeden Sonntag. Im Neuen Testament war das so, das Gemeindeleben des Neuen Testaments war so, dass man sich gesehen hat. Nicht jeder jeden, nicht jeder jeden, aber der eine den anderen mal. Ja? Also das war nicht so alles verplant, dass man gar keine Zeit mehr hatte, sich zu sehen. Ja? Montag Chor, Dienstag Brüdertreff, Mittwoch Jugend, Gebet, Donnerstag, sagt mir was noch, Musik, Übung, Freitag, zweites Gebet, Samstag, Jugendstunde, Bibelstunde habe ich noch vergessen, die kommt auch noch irgendwo dazwischen. Versteht ihr, dann geht es nicht mehr. Wann soll man noch irgendwo Zeit haben, sich jemanden irgendwo zu treffen? Es ist alles verplant. Das soll nicht so sein. Ja, das ist zwar schön, wenn wir Gebetsstunde, Bibelstunde haben, das ist wunderbar, aber es muss auch die Gelegenheit geben für ganz normales Treffen, wo man sagt, weißt du was, wir treffen uns so zum Beten, wir zwei alleine. Oder zum Bibellesen. Oder eben zum Reden miteinander über den Herrn. Solange es heute heißt, so heißt es dann. Wann sollen wir das tun? Solange es heute heißt. Das heißt, solange Gott uns die Zeit dazu gibt. Und das bestimmt Gott. Warum und wozu sollen wir das tun? Ist auch klar, es steht im Text, oder? Warum? Was sagt der Text? Warum bzw. wozu ist das zu tun? Warum sollen wir uns einander aufrufen? Wozu? Also hat das, die Frage ist jetzt, kann ich was beitragen, dass der andere sich nicht verhärtet? Kann ich was beitragen, dass jemand anderer sich nicht verhärtet? Offensichtlich. Also wir unterschätzen das oft. Wir glauben, ja, der ist auf einem gefährlichen Weg, aber es hat ja sowieso keinen Sinn. Es war bei mir war das mal so. Es ging um eine Führungsfrage und ein Bruder kam zu mir und sagte, ich hätte mit dir reden sollen, aber es hat ja sowieso keinen Zweck. Du hörst sowieso nicht mehr auf das. Und ich habe gesagt, sag mir es, was wolltest du sagen? Und er hat mir es gesagt und ich habe mich dann, tatsächlich hat das Frucht gebracht, was er gesagt hat, bei mir Frucht gebracht. Also er hat es nicht geglaubt, aber es war dann tatsächlich so. Dass nicht jemand verhärtet werde durch den Betrug der Sünde, was lernen wir hier über Sünde? Was lernen wir hier über die Sünde? Sehr interessanter Ausdruck, oder? Durch den Betrug der Sünde. Nicht, dass jemand verhärtet werde durch die Sünde. Er sagt, durch den Betrug der Sünde. Die Sünde betrügt. In welcher Hinsicht betrügt die Sünde? In welcher Hinsicht, was ist da der Betrug? Wo ist der Betrug dabei? Ja? Es wird was vorgetäuscht, was nicht so ist. Sünde ist immer Betrug, immer. Da wird mir was versprochen, das gibt mir Befriedigung, das gibt mir Leben, das ist was Wunderbares und das ist es nicht, es ist nicht wahr. Es ist vielleicht ein ganz kurzer zeitlicher Genuss und dann ist es vorbei. Und dann kommt die schwere Folge, schwere Konsequenz. Wir sollen einander aufrufen, damit niemand von uns verhärtet werde, durch den Betrug der Sünde, und jetzt geht es mit denn weiter. Und ich möchte uns ein bisschen so hineinnehmen in den Text, weil das wichtig ist. Da haben wir jetzt ein Bindewort, nennt man das, Konjunktion, oder? Das heißt denn. Dieses Wort Bindewort verbindet etwas. Ein Bindewort verbindet zwei Sätze, zwei Nebensätze oder so. Ja? Oder Hauptsatz und Nebensatz. Und warum ist das Wortchen denn jetzt, was hat das jetzt für Beziehung zu vorher? Das ist jetzt ein bisschen Grammatik, deutsche Grammatik. Aber es ist wichtig, wenn wir so die Bibel genau lesen, dann ist es oft gut, wenn wir ein bisschen deutsche Grammatik machen. Also ruft einander auf, denn wir sind Mitteilhaber Christi geworden, wenn wir nur den Anfang unseres Gewissheitsgrundes bis zum Ende festhalten. Wir sind Mitteilhaber Christi geworden, wenn wir festhalten. Und da steht vorher denn. Was ist der Gedankengang? Ruft einander auf, denn wir sind Mitteilhaber Christi geworden, wenn wir bis zum Ende festhalten. Wie stehen die zwei Sätze in Verbindung? Der Satz der Satz in Vers 13 und der Satz in Vers 14. Wie ist die Verbindung? Denn ist ja kausal, oder das heißt eine Begründung. Bitte.
Ja, wir haben ein gemeinsames Ziel, sollen uns ja helfen, das Ziel zu erreichen, indem wir einander aufrufen.
Deshalb sollen wir das tun, wir sollen uns aufrufen, damit wir nicht uns verhärten, denn wir sind Teilhaber Christi geworden, wenn wir festhalten. Also wir rufen einander auf, weil wir wissen, das hilft, dass wir nicht verhärtet werden, denn wir haben ein gemeinsames Ziel, wir haben das Ziel, wir werden mitteilhafter Christi sein, wir werden es einmal geworden sein, wir werden dort am Ziel als mitteilhafter Christi auch dann da stehen, wenn wir bis zum Ende festgehalten haben. Wir rufen einander auf, denn wir sind mitteilhafter Christi geworden, wenn wir festhalten. Das heißt, wir rufen deshalb einander auf, weil wir wissen, wie wichtig es ist, festzuhalten. Oder? Wir rufen deshalb auf, weil wir wissen, es ist so wichtig, dass wir festhalten müssen. Und anders würden wir das Ziel nicht erreichen. Gut, also deshalb haben wir hier zwei Punkte. Wozu, warum rufen wir auf? Einesteils um Verhärtung zu verhindern und andererseits um eines Tages Teilhaber Christi zu werden. Jetzt möchte ich darauf eingehen, auf diesen Satz, denn wir sind Teilhaber Christi geworden. Das steht ja in dem Perfekt, oder? Wir sind geworden, wenn wir nur den Anfang unseres Gewissheitsgrundes festhalten. Dieses Wir sind geworden heißt, wir sind Mitteilhaber Christi. Wir sind solche, eines Tages werden wir solche sein, die das geworden sind. Das ist ein bisschen kompliziert ausgedrückt. Wir werden an jenem Tage Menschen sein, die Mitteilhaber Christi geworden sind. Wir sind es heute schon, aber heute sind wir es nur im Glauben. Heute sind wir es nur, was heißt nur? Heute sind wir mit Christus verbunden. Heute sind wir in Christus und besitzen all das schon durch den Glauben, was wir haben. Aber wir genießen es noch nicht. Niemand von uns hat Jesus Christus gesehen. Niemand von uns hat das Erbe schon angetreten. Niemand von uns regiert schon mit Christus gemeinsam. Niemand von uns ist so am Ziel, dass er sagen kann, ich habe jetzt an allem teil, was Christus hat. Ich genieße es, ich erlebe es, ich erfahre es, ich sehe es. Wir sind noch unterwegs und die Strecke, die wir unterwegs sind, die leben wir im Glauben. Das heißt, wir sehen es nicht. Wir nur durch den Glauben dürfen wir uns daran freuen schon. Aber wir haben nichts, es ist nichts da. Nicht einmal den Herrn Jesus sehen wir. Aber eines Tages werden wir so eng mit Christus verbunden sein und so eng mit Christus leben, dass wir ihn sehen werden, dass wir an allem teilhaben, was er hat. Er sitzt am Thron, wir sitzen auch am Thron mit ihm. Jetzt sitzen wir nur im Glauben dort. Aber in Wirklichkeit sitzen wir auf den Stühlen hier, in Hönningen. Wir leben ja in zwei Wirklichkeiten. Ich habe jetzt falsch geredet, ich habe gesagt in Wirklichkeit. In der physischen Wirklichkeit. Was die physische Wirklichkeit betrifft, sitzen wir hier in Hönningen. Aber wir leben ja eigentlich in zwei Wirklichkeiten. Die eine Wirklichkeit ist in Christus und die andere Wirklichkeit ist in Hönningen. Also in unserem Leibe. Aber die eine Wirklichkeit, die, dass wir in Christus sind, das ist eine große Wirklichkeit, das ist was Wunderbares und das ist das viel Wichtigere, aber wir sind noch nicht im vollen Genuss davon, oder? Und das ist ja unser Problem. Deshalb haben wir manchmal Mühe. Deshalb haben wir manchmal Mühe zu beten, vielleicht. Oder haben wir manchmal Mühe, aus dem Bett zu kommen, dass wir vergessen, der Herr Jesus wartet schon die ganze Zeit auf mich und ich liege noch im Bett. Manchmal benehmen wir uns nicht so wie Christus, weil wir vergessen, dass Christus da ist. Wir haben es einfach vergessen, weil wir ihn nicht sehen. In dem Sinn ist also, und sind wir jetzt erst in einem, sind wir jetzt noch nicht ganz vollendet. Und jetzt sagt er, wir sind Mitteilhaber Christi geworden und wir werden es eines Tages im vollen Sinne sein, wenn wir nur den Anfang festhalten, wenn wir nur das, was wir von dieser Gewissheit, diese Freimütigkeit, diese Entschlossenheit, die wir hatten, diese Hoffnung, wenn wir das festhalten bis zum Ende. Sollte jemand nicht festhalten, dann ist er einer, der eines Tages nicht Mitteilhaber Christi geworden ist. Dann wird er eines Tages dastehen als einer, der nicht Mitteilhaber Christi geworden ist. Es kann sein, dass es einmal gewesen war im Glauben, aber dann hat er den Glauben gelassen und damit hat er wieder nichts. Das muss uns klar sein. Wir haben alles im Glauben und wir haben es wirklich. Wir leben in Christus, wir sind in Christus und wir sitzen zur Rechten Gottes mit Christus. Wir sind mitversetzt in der Himmelswelt, mitsitzend in Christus. Und wo Christus sitzt, das ist zur Rechten Gottes. Wir haben alles in Christus. Aber bitte, das ist durch den Glauben. Und genauso wie wir es durch den Glauben haben, so würden wir alles verlieren, würden wir den Glauben an den Nagel hängen, sozusagen. Würden wir jetzt den Glauben verlassen. Wir sagen, ich will nicht mehr glauben, ich lasse das jetzt alles. Ich gehe zurück ins Judentum oder in die katholische Kirche oder ich weiß nicht wohin. Das heißt, wenn jemand nicht festhält im Glauben, was er bis jetzt hat in Christus, dann ist er eines Tages ein solcher, der nicht Mitteilhaber Christi geworden ist, der sich abgewandt hat von Christus und jetzt gar nichts mehr hat, hat alles verloren. Ich weiß, das ist diese Streitfrage, die ja viele Christen beschäftigt. In vielen Kreisen wird das stark diskutiert, immer die Frage, kann man das Heil verlieren? Ich mag diesen Ausdruck überhaupt nicht, denn so redet die Schrift nicht. Ich würde eher sagen, kann man das Heil weggeben, abgeben? Kann man sich von Christus abwenden? Kann man Christus loslassen oder Christus wegschicken oder von Christus weggehen? Das griechische Wort für Abfall heißt weggehen, aphistemi. Abstehen von oder wegtreten eigentlich, ihm den Rücken kehren, weggehen von ihm, wegtreten. Apostasia, auf Englisch Apostasis, ist genau dieses Wort. Apo heißt weg und Stasia heißt treten oder der Wegtritt, man tritt weg. Abtritt ist genau das Wort, oder? Apostasia, Abtritt von Christen, von der Bühne weg, Abtritt. Er hat sich abgewandt von Christus. Und das ist die Frage, kann ein Christ sich abwenden von Christus? Von dieser Stelle her müssen wir sagen, ja. Diese Stelle sagt, dass sie festhalten sollen. Und wenn sie festhalten sollen, dann ist vorausgesetzt, dass es die Möglichkeit gäbe, sie würden nicht festhalten. Und er sagt es ja auch in Vers 12, seht zu, dass nicht in jemandem ein böses Herz des Unglaubens ist. Im Abfall, Apostasie, im Weggehen von dem lebendigen Gott. Also wer von Christus weggeht, geht von dem lebendigen Gott weg. Und jetzt gibt es, ich sage das der Vollständigkeit halber, und ich weiß nicht, vielleicht steht der eine oder andere in Diskussion mit Geschwistern, die meinen, einmal gerettet heißt immer gerettet. Und dann kommt folgendes Argument. Man sagt, nein, der Text sagt das nicht, sagen Sie, oder sagt man, sondern hier steht ja nur, wenn wir die Anfangsposition, die Anfangszuversicht nicht festhalten, dann sind wir nicht Mitteilhaber Christi geworden. Das heißt, wir waren es nie. Dann waren wir es nie. Versteht ihr den Gedankengang? Er sagt, ihr müsst festhalten, wir sind Mitteilhaber Christi nur dann geworden, wenn wir jetzt festhalten. Wenn wir nicht festhalten, sind wir es nie geworden. Versteht ihr den Gedanken? Das heißt, wenn wir nicht festhalten, dann ist das der Beweis davon, dass wir nie wiedergeboren waren. So ist die Argumentation. Aber das ist nicht, was der Schreiber sagt. Der Schreiber sagt, redet, spricht sie ja an als Christen. Das haben wir mehrmals festgestellt. Kapitel 3, Vers 1. Heilige Brüder, Mitteilhabende an dem himmlischen Ruf. Das heißt, ihr seid schon Mitteilhaber an dem, was wir eines Tages bekommen werden. Ihr seid es schon. Da nennt es sie schon tatsächlich als die Mitteilhabenden am himmlischen Ruf, an der zukünftigen Hoffnung. Also an der Zukunft mit Christus. Und auch vorher war davon die Rede, der Herr Jesus schämt sie nicht, sie Brüder zu nennen. Schämt sie nicht, als seine Geschwister uns anzunehmen. Es geht um echte wiedergeborene Christen. Das heißt, dann kann das nicht gemeint sein, Vers 6 kann nicht so gemeint sein, ja, wenn wir die Anfangszuversicht nicht festhalten, dann sind wir es nie gewesen. Dann waren wir nie Christen gewesen. Nein. Jeder Christ ist durch den Glauben ein Mitteilhabender Christi geworden, und jeder Christ ist nun aufgerufen, die angefangene feste Zuversicht bis zum Ende standhaft festzuhalten. Wenn er festhält, wird er das Ziel erreichen und in den vollen Genuss dieser Mitteilhaberschaft kommen. In vollen Genuss dieses Mitteilhabens an Christus wiederkommen. Wenn er festhält. Würde ein Christ nicht festhalten, dann würde er das, was er in Christus hatte, nicht mehr haben. Würde er nicht festhalten, dann würde sich herausstellen, kein Mitteilhaber Christi. Er war mal ein heiliger Bruder. Er war mal ein Teilhaber am himmlischen Ruf, Vers 1. Aber jetzt ist es nicht mehr, Vers 14, wenn er nicht festhält. Also mit dem Festhalten sind wir Mitteilhaber geworden. Das heißt, der Schreiber, der Verfasser dieses Briefes, richtet sich nicht an die Mitläufer, als ob er sagen würde, ihr lieben Mitläufer, die ihr noch nicht wiedergeboren seid, passt auf, dass ihr ja nicht abfallt von Christus. Dann seid ihr keine Mitteilhaber Jesu Christi. Das sagt er nicht. Wenn es Mitläufer sind, dann wäre die Botschaft besser, liebe Mitläufer, es ist höchste Zeit, dass ihr Christus jetzt vertraut und euch ihm anvertraut und ihn annehmt, damit ihr Brüder Christi werdet, damit ihr heilige Brüder werdet. und Mitteilhaber werdet. Aber um die geht es nicht. Es geht nicht um die Mitläufer. Es geht nicht um irgendwelche nicht wiedergeborene Menschen, die halt einfach da unter diesen Christen sich aufhalten. Nein, es geht tatsächlich um die heiligen Brüder. Hat jemand dazu Gedanken oder Fragen? Oder ist es allen klar? Gut. Nun, was sollen Sie festhalten? Die angefangene, heißt die in der Übersetzung, den Anfang unseres Gewissheitsgrundes. Das ist ein ganz schwieriges Wort, wie man es übersetzen soll. Man könnte auch einfach übersetzen, die Gewissheit, die wir am Anfang hatten. Die anfängliche Gewissheit, die Basis für unsere Gewissheit, die wir am Anfang hatten. Die soll eine feste, die feste Basis unsere Gewissheit, die wir am Anfang hatten, die sollen wir auch festhalten weiterhin. Vorher hat er gesagt, das Rühmen unserer Hoffnung, das ist genau das Gleiche. Wir haben eine Gewissheit gehabt und haben uns gerühmt in dieser Gewissheit. Das sollen wir festhalten. Weiterhin dem Herrn Jesus Danke sagen. Danke für das, was du für mich getan hast. Danke, Herr, dass ich alles in dir habe. Ich stehe manchmal am Morgen auf und sage, Herr Jesus, ich danke dir, dass ich in dir bin. Ich danke dir, dass ich mit dir aufs Engste verbunden bin, dass ich mitsitze in der Himmelswelt, dass ich in einer anderen Welt bin, in einer anderen Wirklichkeit in Christus. Auch wenn ich jetzt müde bin und wenn ich krank bin oder wenn ich mich nicht wohlfühle, ich danke dir, ich bin in dir und ich bin in dir geborgen und du bist um mich herum. Ich danke dir. Durch das Danken drücken wir das aus. Das ist ein Ausdruck des Glaubens. Während gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet nicht eure Herzen. Also, heute, es geht um das Heute. Jeden Tag, solange es noch heute heißt. Vers 16, Israel, wir sollen von Israel lernen, denn es forderten ihn welche heraus, nachdem sie seine Stimme gehört hatten, jedoch nicht alle, die durch Mose aus Ägypten herauskamen. Nicht alle. Aber viele, sehr viele sogar. Josua nicht. Kaleb auch nicht. Aber viele forderten ihn heraus, haderten. Vers 17, aber über welche war er entrüstet 40 Jahre? Über dieses Volk war er entrüstet, über dieses ungläubige Volk war er entrüstet. Und während dieser 40 Jahre lang, übrigens, er war entrüstet 40 Jahre lang, die ganze Zeit hindurch. Ja, also in dieser Zeit sind dann viele gestorben. Nach der Reihe sind sie abgestorben. Aber es dauerte so lange. War er nicht über die, die sündigten, deren Leiber in der Wüste fielen? Nach und nach sind sie gestorben in der Wüste, in diesen 40 Jahren. Welchen schwor er, sie würden nicht in seine Ruhe eingehen, wenn nicht denen, die im Unglauben ungehorsam waren? Hier haben wir dieses Wort, apatheia. Im Unglauben ungehorsam. Also das Verb apathein. Und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen des Unglaubens. Der Schlüssel ist der Glauben. Der Schlüssel, wie wir hineinkommen ins Heil, ist der Glaube. Der Schlüssel, wie man rauskommt, ist der Unglaube. Das ist das Entscheidende. Das ist uns eigentlich klar. Aber es ist hier ganz wichtig herausgestrichen. Hier unterstreicht er das. Der Schlüssel, wie man vor Verhärtung bewahrt wird, ist, dass man im Glauben vertraut und hört, dass man vertraut auf das Wort Gottes, dass man höre heute, wenn er seine Stimme hört, und dann vertrauen, weiterhin diesem, der da spricht, Gott spricht in seinem Wort, diesem vertrauen. Jetzt kommt die zweite Warnung. Fürchten wir uns also, Kapitel 4, Vers 1 bis 10. Fürchten wir uns also, damit nicht etwa während eine Verheißung in seine Ruhe einzugehen noch übrig gelassen ist, noch ausständig ist. Fürchten wir uns also, damit nicht etwa während eine Verheißung in seine Ruhe einzugehen noch ausständig ist, jemand von euch als zurückgeblieben erscheine oder erfunden werde. Denn auch uns ist gute Botschaft gesagt worden, gleich wie jenen. Jedoch nützte das gehörte Wort jenen nicht, da es bei den Hörern nicht mit dem Glauben vermengt worden war. Denn wir, die glaubten, gehen in die Ruhe ein, so wie er gesagt hat. So schwor ich in meinem Zorn, sie werden nicht in meine Ruhe eingehen. Obgleich die Werke mit Grundlegung der Welt fertig geworden waren. Ist nicht so einfach der Satz, oder? Fürchten wir uns also, wie geht der Hauptsatz weiter? Wir müssen jetzt diesen Satz, der ein bisschen ein Schachtelsatz ist, müssen wir jetzt entschachteln. Das heißt, wir suchen uns jetzt den Hauptsatz heraus. Fürchten wir uns also, wie geht er weiter? Das oder damit nicht, und wie geht es jetzt weiter? Wo geht er weiter? Fürchten wir uns also damit nicht? Genau. Fürchten wir uns also, damit nicht etwa jemand von euch als zurückgeblieben erfunden werde oder dass sich nicht bei jemandem herausstellt, dass er zurückgeblieben ist. Dass es rauskommt, oder? Dass es zutage tritt. Zutage tritt wäre ein gutes Wort, oder? Dass es nicht zutage tritt eines Tages, dass da jemand zurückgeblieben ist. Hier geht es um ein Fürchten. Wovor sollen wir uns fürchten? Vor der Möglichkeit des Zurückbleibens, dass jemand anderer zurückbleibt oder dass wir selber nicht zurückbleiben. Er sagt hier als Hirte, fürchtet, dass niemand von euch, dass keiner von euch zurückbleibt, dass alle das Ziel erreichen. Das ist eine gesunde Furcht. Hier geht es nicht um eine Angst. Es gibt Gläubige, die leben in einer negativen Furcht, in Zweifel, in Unsicherheit. Das ist nicht der Fall. Christen haben in keinster Weise Unsicherheit. Wir sind sicher in Christus. Der Name des Herrn ist ein festes Schloss, der Gerechte läuft dahin und ist in Sicherheit. Der Christ ist sicher. Wir glauben an die Heilssicherheit. Hat mich jemand gefragt, glaubst du an die Heilssicherheit? Natürlich glaube ich an die Heilssicherheit. Nirgends gibt es einen Platz, wo man sicherer ist als in Christus. Nirgends. Wir fürchten nicht in diesem Sinn, dass wir unsicher sind. Oh nein, der Glaube, die Beziehung zu Jesus Christus, unser Sein in Jesus Christus ist absolut sicher. Absolut sicher. Niemand kann uns aus dieser Burg herausreißen. Niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Niemand. Wir sind sicher. Der Vater hat uns in der Hand und der Sohn hat uns in der Hand. Zwei Hände. Und niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand wird sie aus meiner Hand, aus des Vaters Hand rauben und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Johannes 10, Vers 27 bis 30. Ich und der Vater sind eins. Wir sind ein, die zwei Hände sind eine Hand und niemand kann uns da wegreißen. Niemand. Wir sind sicher. Also da brauchen wir keine Angst zu haben. Aber es geht hier um eine gesunde Furcht. Eine Furcht, dass jemand zurückbleibe. Die ganze Gruppe ist angesprochen. Das hätte ich jetzt fragen sollen. Wer ist hier angesprochen? Die ganze Gruppe, wer alle? Fürchten wir uns? inklusive Schreiber. Wenn es jetzt darum ginge, dass man sagt, das sind nur die Mitläufer, die müssen sich fürchten, nur die nicht wiedergeboren sind, die so halt mitlaufen, die müssen sich fürchten, dann hätte er nicht wir gesagt. Denn er ist ganz sicher ein Wiedergeborener. Also auch hier wiederum, es geht nicht um Mitläufer, sondern es geht um wiedergeborene Christen. Die sollen sich fürchten, damit dass alle das Ziel erreichen. Ja.
Die Ruhe, die hier heißen, ist ja die ewige Ruhe jetzt gemeint.
Ja, das ist die ewige Ruhe. Wir kommen, ja.
Weil in Vers 18, da bezieht er sich ja auf die Verheißung im Alten Testament an die Juden, dass denen gesagt wurde, ihr kommt nicht in die Ruhe.
Ja.
Ist da auch die ewige Ruhe gemeint oder ist das für das Land Israel gemeint?
Wir kommen jetzt gerade da drauf in Kapitel 4, ich rede da ständig von dieser Ruhe und wir kommen gleich drauf, ich kann aber kurz vorausschicken, es geht immer um die gleiche Ruhe, es ist die Ruhe Gottes. Gott hat die Erde erschaffen in 6 Tagen und da hat er geruht. Und dann will er den Menschen zu sich nehmen und sagt, komm, du darfst auch 6 Tage arbeiten und jetzt dann darfst du auch ruhen. Und das ist übrigens das Ziel deines Lebens, mit mir zu ruhen. Herrlich. Ich habe gearbeitet 6 Tage und jetzt ruhe ich und du arbeitest 6 Tage und dann ruhst du auch. Und als Zeichen dafür machst du diesen Rhythmus immer, 6:1. Ja? Aber das ist eine Ruhe, Gott hat eine wirkliche Ruhe. Und Gott will, und das ist das Ziel Gottes, dass alle Menschen in diese Ruhe zu ihm kommen. Ganz eng bei ihm, mit ihm verbunden in dieser Ruhe. Aber da kam die Sünde, oder? Die Sünde hat uns alles andere als die Ruhe verschafft. Wir wurden unruhig. Gott hatte auch zu arbeiten, um uns wieder zurückzuholen. Er hat viel gearbeitet. Du hast viel Mühe, hast du mir bereitet mit deinen Sünden, sagt Gott. Und der Herr Jesus sagt, mein himmlischer Vater arbeitet und ich arbeite auch. Sogar am Sabbat bemüht sich Gott um die Sünder, um uns zurückzubringen. Der Herr Jesus sagt, wenn mein Vater arbeitet, dann arbeite ich auch am Sabbat. Und meine Arbeit ist, Menschen zurückzubringen in die Ruhe. Und unter Josua sollte das Volk in die Ruhe geführt werden. Aus der Sklaverei von Ägypten sollten sie in die Ruhe geführt werden. In die Ruhe im Land Kanaan. Und dann kamen sie ins Land Kanaan. Wunderbar, jetzt sind wir im Land der Ruhe. Aber es war nicht wirkliche Ruhe. Denn sonst hätte David nach 1000 Jahren nicht gesagt, ihr werdet nicht in meine Ruhe eingehen. Also sie sind immer noch nicht drinnen, obwohl sie jetzt schon im Lande sind. Ja, wie geht's weiter? Und dann kommt der Herr Jesus Christus, stirbt für unsere Sünden, um uns Ruhe zu beschaffen. Aber wir sind noch nicht am Ziel, wir sind noch unterwegs. In ihm haben wir Ruhe, ja, im Geistlichen, richtig, wunderbar. In Christus haben wir Ruhe von unseren Sünden, wunderbar. Aber wir sind trotzdem noch nicht fertig. Wir haben trotzdem noch viel Arbeit. Und eines Tages treten wir dann ein in die göttliche Ruhe. Da heißt es, sie werden ruhen von ihren Werken. Offenbarung Kapitel 14, Vers 13. Aber das war jetzt so ein kurzer Überblick. Aber lesen wir die Verse durch, dann ist es nicht so, dann können wir schrittweise vorgehen, ist auch nicht so schwierig dann, wenn wir das mal schon im Auge haben. Also fürchten wir uns, dass wir nicht, dass sich bei niemandem herausstellt, dass er zurückgeblieben ist.
Die Frage ist, soll sich jeder um sich selber fürchten oder ist damit auch die Sorge um den Nächsten
wollen? Das ist ganz klar, steht im Text, oder? Steht im Text, damit nicht etwa jemand von euch, also es geht ganz klar auch um den Nächsten. Wir sollen uns auch fürchten für den anderen. Wenn wir merken, da ist jemand stark am Zweifeln, stark in Gefahr, in Unglauben zu rutschen, abzugleiten, weil er nicht mehr hören will auf das neue Reden Gottes im Sohn, dann dann soll es uns ein Anliegen sein. Wir sollen fürchten für ihn und wir sollen, Kapitel 3, Vers 12, zusehen, dass nicht etwa in jemandem ein böses Herz des Unglaubens sein wird und sollen dann auch fleißig sein, ihm auch dann zu helfen. Aber schauen wir weiter. Fürchten wir uns also, damit nicht etwa so lange oder während eine Verheißung noch übrig ist. Und die ist noch übrig. Die Verheißung ist noch ausständig. Die Ruheverheißung ist noch ausständig. Die Verheißung, in diese Ruhe einzugehen. Damit, es geht hier also um die ewige Ruhe. Das Angebot der Ruhe in Gott, wenn wir das Ziel erreicht haben. Wer sich seines Heils gewiss ist, wer an den Herrn Jesus Christus glaubt, wer ihn als seinen Erretter und Erlöser angenommen hat, der braucht keine Angst zu haben, verloren zu gehen. Ganz wichtig. Es gibt Gläubige, die haben Angst, ich könnte verloren gehen. Wir brauchen keine Angst zu haben, verloren zu gehen. Wir haben auch nichts zu leisten, damit wir nicht verloren gehen. Wir haben nichts zu leisten. Denn sich an Jesus klammern ist keine Leistung. Sich an den Herrn Jesus klammern oder sich beim Herrn Jesus verstecken, das ist ein Vorrecht. Wenn die Gefahr kommt, dann verstecke ich mich in der Burg, oder? Das ist keine Leistung. Das ist ein Schutz für mich. Damit ich nicht von der Gefahr, damit ich nicht von den Feinden gefangen werde. Aber die Burg, in der ich bin, die ist sicher, da kommt kein Feind ran. Also es geht nicht darum, dass wir uns bemühen und abmühen, etwas zu vollbringen, damit wir dann würdig sind, in der Ewigkeit aufgenommen zu werden. Nicht so. Sondern es geht darum, dass wir auf Christus vertrauen. Und wenn wir auf Christus vertrauen, dann kann er was tun in uns. Dann wird er uns verändern, dann wird er uns Freude geben, dann wird er uns wachsen lassen an Erkenntnis Jesu Christi. Wir hängen uns an ihn und wir hören auf sein Wort. Das ist unsere Aufgabe. Und wir beherzigen sein Wort. Wir freuen uns daran, an dem, was er getan hat und was er tut. Wir beschäftigen uns mit ihm, dass er uns groß wird. Das ist ja ein schönes Gesetz, dass wenn Kinder wissen, sie sind von ihren Eltern geliebt, dann kommt es gut. Kinder, die wirklich wissen, unsere Eltern lieben uns. Dann entwickeln sie sich gut, gesund entwickeln sie sich. Und wenn wir als gläubige Kinder Gottes wissen, wir sind Geliebte und uns in dieser Liebe freuen, dann entwickeln wir uns gut. Wir verlassen uns nicht auf unser Bekehrungserlebnis. Achtung! Wir verlassen uns nicht drauf, ja, ich habe ein schönes Bekehrungserlebnis gehabt und das wird mich jetzt wohl durchbringen. Das steht nicht im Text. Das mag schön und gut sein, dass wir ein schönes Bekehrungserlebnis hatten. Andere haben es nicht. Ich habe gar kein schönes Bekehrungserlebnis gehabt. Ich hab kein richtiges Bekehrungserlebnis. Jedenfalls kann ich mich nicht erinnern. Ich habe lange Zeit gerungen und es war eine lange Zeit, bis ich es wirklich verstanden habe. Hat wohl einige Monate gedauert, so, bis ich es wirklich erfasst habe. Aber ich hatte mir manchmal gewünscht, ich hätte ein schönes Bekehrungserlebnis, da war ich verloren und ab diesem Zeitpunkt bin ich gerettet. Ich habe das nicht. Das war eine Zeit lang für mich eine große Anfechtung, weil ich kein Bekehrungserlebnis aufzuweisen hatte. Bis ich merkte, Moment mal, was sagt denn eigentlich die Schrift über das Bekehrungserlebnis? Wo lesen wir das? Nun, es muss einen Punkt geben, wo ich weiß, seither, ich habe mich entschieden, ich habe zu Jesus Christus Ja gesagt und ich danke ihm. Aber ich habe es dann einfach so gemacht, gesagt, Herr, wenn ich es bis jetzt noch nicht gemacht habe, dann mache ich es halt jetzt. Ich danke dir, dass du mich gerettet hast. Und was lesen wir in der Bibel? Wir lesen, dass wir glauben sollen. Das Heil, der Schlüssel zum Heil ist der Glaube. Das heißt, das Vertrauen auf das, was Christus für mich getan hat. Und ich verlasse mich nur auf das, was er für mich getan hat. Und ich hoffe, dass ich bis zum Ende meines Lebens nur dass ich mich nur auf das verlasse und auf nichts anderes verlasse. Das ist nicht so, ja, aber immerhin, Herr, ich habe dir ein paar Jahre gedient, jetzt muss es doch eigentlich reichen. Nein, das reicht sicher nicht. Aber dass Christus für mich alles getan hat, das reicht sicher. Das macht uns wirklich gewiss. Übrigens, die Lehre einmal gerettet, immer gerettet, die macht nicht gewiss. Ich kenne die Lehre, weil ich aufgewachsen bin so. Ich wusste, einmal gerettet, immer gerettet. Das war so bin ich gelehrt worden. Und da habe ich mir gedacht, aha, also wenn ich wirklich gerettet bin, dann bin ich für immer gerettet, dann ist alles andere, läuft alles andere automatisch, ich komme in den Himmel, keine Frage. Und dann habe ich erlebt, dass Geschwister vom Herrn weggegangen sind, in die Welt zurück, einer ist ein Homosexueller geworden, will nichts mehr wissen von Jesus Christus, jedenfalls nichts mehr wissen von einer, dass Homosexualität Sünde sei und solche Sachen. Er hat seine Theologie ganz geändert. Er glaubt irgendwie an Gott, aber an einen Gott, an einen homosexuellen Gott sozusagen für sich, glaubt er. Ein Gott für die Homosexuellen. Und dann haben wir uns gesagt, siehst du, der war nie wiedergeboren. Jetzt ist es klar, er war nie wiedergeboren, sonst wäre er ja geblieben. Das war unser Argument. Der war ganz sicher nie wiedergeboren. Und dann habe ich mir gedacht, und andere haben sich auch gedacht, ja, Moment mal, vielleicht bin ich in 10 Jahren auch dort, irgendwo in einer Sünde. Dann bin ich ja jetzt nicht wiedergeboren. Wenn ich in 10 Jahren einmal Christus verlasse, dann bin ich jetzt nicht wiedergeboren. Und somit habe ich eine ganz große Unsicherheit. Bin ich jetzt wiedergeboren oder nicht? Dann hat mir die Lehre, einmal gerettet, immer gerettet, hat mir jegliche Gewissheit weggenommen. Oder? Es könnte ja sein, dass ich einer von denen bin, die auch weggegangen sind, wo es dann heißt, ja, er war nie wiedergeboren. Das kann es nicht sein. Das ist auch nicht das, was die Bibel lehrt. Die Bibel lehrt, dass unser Heil auf dem Glauben ruht. Und auf den Glauben an einen Christus, der alles für mich getan hat. Das ist es. An dem klammere ich mich fest, dass Christus alles für mich getan hat. Und wenn ich eines Tages in die Ewigkeit gehe, wird nur das mich durchtragen, das Christus für mich bezahlt hat. Jetzt habe ich Gewissheit. Jetzt habe ich eine schöne Gewissheit, oder? Wenn es wirklich nur an dem Christus hängt, der alles für mich getan hat. Und ich darf diesem Christus vertrauen bis zum letzten Tag meines Lebens. Jetzt habe ich Gewissheit. Jetzt weiß ich, was ich zu tun habe. Weiterhin vertrauen bis zum letzten Tag des Lebens. Wir wollen uns fürchten, dass wir auf etwas anderes vertrauen als auf Jesus allein. Das ist eine gute Furcht, oder? Wir wollen uns davor fürchten, dass wir auf irgendetwas anderes uns verlassen als auf den Herrn Jesus Christus allein. Nicht auf das Bekehrungserlebnis, nicht auf die Lehre einmal gerettet, immer gerettet, nicht auf meine Treue, wunderbare Treue, die ich jeden Tag an den Tag lege, nein. Aber ich verlasse mich auf die Treue Christi, meines hohen Priesters, der barmherzige und treue hohe Priester, der mich durchtragen wird. Das ist eine Basis für Heilsgewissheit. Wir lesen weiter. Denn bei uns ist, Vers 2, bei uns ist gute Botschaft gesagt worden, bitte. Ah, danke. Wir machen Pause.